Suhrkamp Audio.
Was sind die Themen, die dich in Die blinde Fotografin interessiert haben, die für dich in dem Buch zentral sind?
Zentral sind für mich in dem Buch eigentlich sowas wie Erinnerung, Wahrnehmung und vielleicht sowas wie die Frage, was es bedeutet, irgendwie so in der Welt zu sein. Also solche ganz grundlegenden Themen und Fragestellungen. Und die Erzählungen wiederum dann, also eigentlich alle sechs Erzählungen erzählen eine Art Beziehungsgeschichten. Also sind immer so wie Dreiecksgeschichten oder einem eben in dieser Titelerzählung einem blindende Fotografin, die jemanden in die Welt schickt, den Ich-Erzähler in die Welt schickt und ihn bittet, irgendwie von der Stadt, in der sie leben, in dem Fall New York, zu erzählen und sozusagen Wahrnehmungen ihr zuzutragen, zu berichten. Dadurch verschränken sich sozusagen diese verschiedenen Themenkomplexe. Also es gibt sozusagen eine Art Oberflächenschicht von Liebesthematiken oder Boy-meets-Girl-Plots, wenn man so möchte, und gleichzeitig so ein großes Interesse eben an Wahrnehmung und der Frage, wie eigentlich Erinnerungen funktionieren, wie uns Erinnerungen und Emotionen beeinflussen in unseren Handlungen. Also das verschränkt sich so.
Von den sechs Erzählungen spielen einige an recht exotischen Orten, in Hanoi, Hongkong oder du nanntest eben auch schon New York. Was reizt dich an diesen Schauplätzen?
Das sind eigentlich immer Plätze, an denen die Figuren irgendwie eine Art Fremdheitserfahrung machen. Zum einen ist es jetzt, was zum Beispiel New York angeht oder auch überhaupt diese fremden Städte, ist es bei mir ganz persönlich dann immer so ein Impuls gewesen, sowas festzuhalten, irgendwie auch diese Fremdheit und Exotik irgendwie ein Stück weit festzuhalten. Also so einen offenen Blick zu behalten, den man vielleicht an den ersten ein, zwei Tagen, wenn man noch so ein bisschen Jetlag hat und so weiter, festzuhalten. Dann ist es aber auch immer sozusagen von den Figuren her gedacht, sind es Räume, in denen die Figuren so eine gewisse Fremdheit erfahren. Und oft haben sie ja sozusagen, also sind in diesen Beziehungsmomenten, denen sie gerade ausgesetzt sind oder in denen sie sich gerade befinden, sind es ja irgendwelche markanten oder vielleicht auch krassen oder unangenehmen Momente, und dann rücken den Erzählern eben diese fremden, exotischen Räume irgendwie geradezu zu Leibe. Also es kommen die ganzen Gerüche und diese ganzen Geräusche und Wahrnehmungen kommen denen geradezu nahe, und das ist sozusagen dann eine Art Oberfläche, über die man sozusagen die Emotionen der Figuren ganz gut abbilden kann, hoffe ich.
Diese Wahrnehmungsdarstellung spielt in den meisten Geschichten eine große Rolle und spiegelt sich auch formal wieder. Also man findet häufig Sprünge, Schnitte, ineinander verschachtelte und verwobene Wahrnehmungs- und Handlungsstränge und komplexe Zeitstrukturen. Was interessiert dich an diesen formalen Dingen?
Ja, für mich ist eigentlich ganz zentral wichtig, dass man eben über die Form eine Erzählung immer miterzählt. Also, dass die Form sozusagen wichtig ist, um das, was erzählt werden soll, zu transportieren. Natürlich hat jeder Text irgendwie einen Inhalt und eine Form, so das ist trivial, aber es gibt viele sozusagen so eine große Tradition des realistischen Erzählens oder sagen wir mal des in Deutschland dann sogenannten neuen Erzählens, also so in der Tradition von Peter Stamm, Judith Herrmann und so weiter, wo sich die Form so zurücknimmt und wo man eigentlich so eintaucht und so durch den Text so durchschwimmt und irgendwie sowas erlebt. Und es hat sowas wie so ein kleines Filmchen oder so, das so abläuft und man nimmt das, was da so erzählt wird, ganz gut wahr, aber die Form nimmt sich sozusagen zurück. Und bei mir ist es, also ich finde eigentlich auch vom Lesen her Texte oft spannend, die sozusagen über die Form, über diese, wo man sozusagen anfängt, ein Stück weit über die Form nachzudenken und wo über die Form etwas miterzählt wird. Zum Beispiel gibt es diese Erzählung in dem Band Rachel, so eine Dreiecksgeschichte, die in 15 Stationen rückwärts erzählt ist. Und wo es sozusagen, wo jemand praktisch diese Beziehung und diese Begegnung mit dieser Frau rekapituliert, ein Ich-Erzähler eben immer wieder in sozusagen in verschiedene Situationen, in also Schlüsselmomente in dieser Beziehung so eintaucht und sich praktisch, ohne dass das so formuliert würde, aber sich immer wieder fragt, wie war das? Also ich sitze in der U-Bahn, sie sitzt mir gegenüber und diese Konstellation sozusagen da so eintaucht. Und durch dieses Rückwärtserzählen wird sozusagen dieses Moment dieses Sich-Erinnerns und Rekapitulierens irgendwie deutlich.
Du hast eben schon erwähnt, es gibt Autoren, die dich als Leser interessieren. Vielleicht kannst du da noch ein paar Einflüsse nennen oder ein paar Inspirationsquellen.
Ja, also das ist immer einfacher für mein erstes Buch, weil es dann schon immer ein bisschen weiter zurückliegt und man so ein bisschen klarer einen Überblick hat. Da war bestimmt Ilse Eichinger und Günter Eich irgendwie sehr wichtige Einflüsse. Jetzt für das neue Buch, also ich weiß nicht, man möchte ja natürlich immer auch gerne als Autor irgendwie, hat man immer den Anspruch, auch irgendwie was Eigenes zu machen. Deshalb wehrt man sich vielleicht auch immer so ein bisschen dagegen, irgendwie ganz klare Vorbilder oder Einflüsse zu nennen. Aber es gibt bestimmt Autoren, die ich bewundere und wo ich hoffe, dass es irgendwie sowas vielleicht eine Verwandtschaft gibt oder eine Ähnlichkeit. Das wären jetzt so, sagen wir mal, aus dem Kanon der größeren Namen wären das vielleicht so Autoren wie der frühe Peter Handke. Und jetzt aus dem Gegenwartsspektrum dann vielleicht so jemand wie Christoph Peters, den ich sehr spannend finde, der auch eben mit solchen Sprüngen viel arbeitet, zumindest in seinem vorletzten Buch. Ja, das wären vielleicht jetzt mal so ein paar Namen.
Dein erster Band Milchholz Katzen von 2002 enthielt Kurzprosa. Jetzt legst du 4 lange Erzählungen vor. War das ein ganz anderes Schreiben? Und was könnte als nächstes kommen?
Ja, das war auf jeden Fall ein sehr anderes Schreiben. Also diese kurzen Texte, die konnte man halt immer so teilweise in einer halben Stunde oder einer Stunde, wenn man dann sozusagen die zündende Idee hatte, also meistens war es ein erster Satz, so runterschreiben. Und dann musste man sie überarbeiten, aber da konnte man auch jeden Einzelnen für sich genommen ganz schön separat anschauen und überarbeiten und dann wieder auf der Festplatte ablegen. Bei dem neuen war es dann, also jetzt bei den Erzählungen, musste ich erstmal praktisch so eine Form finden für so ein längeres Schreiben, also einen Erzählton und auch rausfinden, wie ich eigentlich so einen längeren Text also schreiben möchte, was ich da eigentlich erzählen möchte und wie ich das baue sozusagen. Ich weiß, dass ich, als ich mich daran gemacht habe, so anzufangen für dieses neue Buch zu schreiben, war ich mal schon ein paar Jahre her inzwischen in Berlin, um eben dort zu schreiben. Also ich habe in der Zeit noch in Hildesheim gewohnt und war bei einer Lesung von Judith Herrmann, die ja schon mal viel als Name, und also habe mich schrecklich gelangweilt und habe gedacht, warum langweile ich mich eigentlich, obwohl es sozusagen die Geschichten, die erzählt werden, sind ja so aus meiner Generation und sind irgendwie Leute, die ich auch kennen könnte und so weiter. Und habe mir dann vorgenommen, eine Judith Herrmann-eske Geschichte sozusagen interessant zu erzählen. Und was dann dabei rauskam, war eben diese Erzählung Rachel. Also was auch eine Art Boy-Meets-Girl-Plot ist, wenn man so möchte. Die eben aber, wie gerade eben beschrieben, eben anders erzählt ist, also in dieser Rückwärtsstruktur. Anders war es auch natürlich, es ist einfach länger jetzt, die neuen Erzählungen, wesentlich länger und es ist stärker im Realismus verankert, wenn man so möchte. Und das längere Schreiben erfordert eben, dass man stärker dann über den Gesamtbogen oder den Gesamtbau der Texte nachdenkt. Also teilweise, dass man dann wirklich wie so die ganze Erzählung mal auf dem Fußboden ausbreitet und so markiert hat, das ist jetzt die Ebene, das ist die andere Ebene, oder hier kommt dieses Motiv, da kommt jenes und also so mit Farben wirklich in den Text reingeht und sowas. Ich finde es dann noch ganz angenehm, dass man so eine Erzählung immerhin noch in 10 Seiten sozusagen, jetzt 10 DIN A4 Seiten eng gedruckt irgendwie ausbreiten kann. Die Vorstellung, dass es dann beim Roman eben über 100 Seiten oder so, da wird es dann schon schwieriger, das irgendwie alles so in einem Blick praktisch zu erfassen. Und ich glaube, dass das schon eine Schwierigkeit ist, aber auch eine Herausforderung, der ich mich, glaube ich, mit meinem nächsten Buch gerne stellen würde.
Du hast in Hildesheim studiert. Magst du noch was sagen, wie dich das geprägt hat oder was du davon mitgenommen hast fürs Schreiben?
ich fand es sehr gut in Hildesheim. Es gibt ja irgendwie immer große Vorbehalte gegenüber diesen Schreibstudiengängen, was man immer wieder liest oder hört. Aber es ist eben nicht so, dass man irgendwie dort so ein Geheimrezept irgendwie serviert bekommt, so schreibt man ein gutes Buch, sondern eigentlich in erster Linie sozusagen ein Stück weit Handwerkszeug angeboten bekommt, das schon sozusagen, also so Hinweise, man kann es so machen, man kann es so machen, aber eben auch immer, indem man andere Texte anschaut. Das können irgendwelche Gegenwartsautoren sein, es können aber auch Texte der Mitstudenten sein oder eben der eigene Text, der dann besprochen wird in so Schreibseminaren. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass man schneller ein Bewusstsein dafür entwickelt, was man da eigentlich macht. Und dass es einfach Prozesse beschleunigt. Also es kann einen nicht, es gab mal einen sehr schönen Artikel in dem Zeitmagazin, als es das noch gab, über, also mit der Thematik, kann man schreiben lernen? Und da war das Fazit, man kann nicht lernen, etwas zu sagen zu haben, aber man kann lernen, wie man es sagt.
Suhrkamp Audio.